Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Auf 60% der gesamten deutschen Agrarfläche wächst Futtermittel für die Tierhaltung. Das ist fast die Fläche von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Weltweit sind es über 70%. Krasse Zahlen, die ich bei Greenpeace gefunden habe. Aber klar, pro Kopf essen wir Deutschen mehr als 1 Kilogramm Fleisch pro Woche, trinken knapp 1 Liter Milch und essen fast 5 Eier. Und irgendwo muss das Futter für die Tiere, deren Fleisch, Milch und Eier wir konsumieren, ja herkommen. Das muss doch irgendwie auch anders gehen. Ich bin Martin Hoffmann und heute gehe ich der Frage nach, wie eine gesunde Ernährung aussehen kann, die gleichzeitig den Planeten schützt. Der übermäßige Konsum von tierischen Produkten ist auf mehreren Ebenen schwierig. Auf der individuellen Ebene sind zu viel Fleisch und Co. für den eigenen Körper einfach ungesund. Global betrachtet steuern wir in den nächsten Jahrzehnten auf 10 Milliarden Menschen hin, die auf der Erde leben. Und die müssen natürlich ernährt werden. Stand heute sind über 700 Millionen Menschen weltweit unterernährt. Wenn dann noch zukünftig der größte Teil der landwirtschaftlichen Fläche immer noch für die Futtermittelproduktion genutzt wird, dann haben wir definitiv ein Versorgungsproblem, um nicht zu sagen, eine Katastrophe. Zu guter Letzt kommt auch noch die fehlende Biodiversität dazu. Böden werden unfruchtbarer und die Natur sagt uns langsam, Leute, es reicht. Und on top kommt noch die enorme Lebensmittelverschwendung. Ich bin jetzt mit Sabine Drexler verabredet. Als Ökotrophologin ist sie Expertin für Lebensmittel und gesunde Ernährung. Mit ihr diskutiere ich, wie wir uns gesund, ausgewogen und gleichzeitig nachhaltig ernähren können und auf was wir da besonders achten müssen. Hallo Sabine.
Hallo Martin, grüß dich.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich sehr, bin sehr gespannt, nachhaltige Ernährung. Ich habe so viel gelesen und bin jetzt gespannt, was du mir alles erklären kannst.
Ich freue mich auf unser Gespräch.
Sabine, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sag mal, was zeichnet denn genau eine nachhaltige Ernährung aus? Was ist das?
Ja, wenn ich so an nachhaltige Ernährung denke, muss ich tatsächlich sagen, es ist natürlich regional und saisonal. Das heißt, das, was gerade aktuell wächst, das sollte auf dem Speiseplan landen und möglichst aus der Region kommen. Damit habe ich schon den großen, großen Vorteil, dass ich kurze Transportwege habe, weil es einfach die Sachen direkt hier in der Region wachsen und nicht irgendwo aus Südeuropa hertransportiert werden müssen, sondern dass sie hier wirklich da sind und vor Ort sind und reichhaltiger Menge auch da sind. Aber ich denke dann bei nachhaltiger Ernährung auch an das, was noch drumherum passiert. Also auch das, was, wie ich einkaufe, wo ich einkaufe, ob ich in Discounter gehe und mir da meine Lebensmittel kaufe oder wirklich auf den Wochenmarkt gehe und vielleicht da auch schon ein bisschen Verpackungsmüll spare. Wenn ich meinen Korb mitnehme auf den Wochenmarkt, dann kann ich mir häufig meine Lebensmittel gleich einladen lassen und reinpacken lassen. Das ist ein großer Vorteil, weil ich da einfach dann schon mal eine Plastiktüte weniger habe.
Jetzt gibt's natürlich irgendwie auch, ich sage jetzt mal, Getreide, es gibt Obst, es gibt Gemüse, die brauchen zum Beispiel auch weniger Wasser zum Wachsen. Ist das auch was, was da mit reinkommt, also ressourcenschonend?
Klar, natürlich ist alles, was ich ressourcenschonend anbauen kann, gut für unseren CO2-Haushalt. Darum geht's ja letztendlich. Wir müssen versuchen, unser CO2-Verbrauch einfach zu reduzieren und ein bisschen einzuschränken. Und natürlich ist es dann auch so, dass ich in solchen Mengen einkaufe, die mich dazu bringen, nicht jeden Tag einkaufen zu gehen, sondern auch zu Hause zu gucken. Ich habe 3, 4, 5 Tage auf Vorrat eingekauft und die auch so zu Hause lagere, ja, dass ich sie lange frisch halte. Da gucke ich in den Kühlschrank rein, wo packe ich meine frischen Lebensmittel rein. Da hat der Kühlschrank verschiedene Klimazonen, dass ich da einfach schaue, ja, wie kann ich möglichst Lebensmittel lange bevorraten, ohne dass sie mir kaputt gehen und so sie auch lange genießen. Habe ich auch wieder den Vorteil, ich muss wenig Lebensmittel wegschmeißen.
Genau, also Lebensmittel wegschmeißen. Wir haben ja auch wirklich, also ich weiß gar nicht genau die Zahl, ich glaube so um die 30% der Lebensmittel, genau, die wir einkaufen, die landen später mal irgendwie im Müll. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagst du auch, also seltener einkaufen gehen, bedeutet natürlich auch für viele gehen mit dem Auto einkaufen und da können auch nochmal, genau, Ressourcen eingespart werden.
Genau. Es ist ja immer die Frage, wie gehe ich einkaufen, wohin gehe ich einkaufen, wenn ich in den nächsten Supermarkt, in den nächsten, auch zum nächsten Wochenmarkt eine kleine Strecke vor mich habe, dann muss ich da gucken, dass ich da vielleicht mit dem Fahrrad oder vielleicht auch mit dem Auto hinfahre, aber dann so einkaufe, dass ich gleich 3, 4, 5 Tage im Voraus einkaufe und nicht jeden Tag hinfahren muss. Das spart natürlich auch schon wieder CO2.
Welche Auswirkungen hat das auf meine Gesundheit, wenn ich mich jetzt nachhaltig ernähre?
Wenn ich mich gesund nachhaltig ernähre, schaue ich einfach natürlich mal auf den DGE Ernährungskreis. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat den aktuellen Ernährungskreis jetzt neu herausgegeben. Der ist unheimlich pflanzenbasiert. Da ist eine riesengroße Menge an pflanzlichen Lebensmitteln, die ja, verzehrt werden sollen. Wenig Fleisch, wenig Fette, wenig Süßigkeiten. Der größte Teil macht tatsächlich die pflanzliche Ernährung oder die pflanzlichen Lebensmittel aus. Und das ist ein großer Vorteil. Wenn ich die dann noch regional und saisonal einkaufe, habe ich natürlich den Vorteil, dass sie vor Ort kommen, kurze Transportwege habe. Und den Vorteil, dass die Lebensmittel ja nicht lange gelagert werden. Wenn ich lange Transportwege habe, habe ich schon weniger Vitamine drin, als wenn ich es direkt hier vom Feld her kaufe.
Wie würdest du das denn, ich sage es mal nicht bewerten, aber einschätzen? Also ich habe in der Recherche gelesen, dass in Deutschland wird viel Fleisch gegessen. Wir haben pro Kopf 1 Kilogramm Fleisch pro Woche. Wir haben, glaube ich, 1 Liter Milch und sage es mal so roundabout 5, 6 Eier, sowas, 5, 6, 7 Eier pro Woche. Das ist ja schon eine, ich sage es mal, eine Ernährung, die nicht ausschließlich auf tierischen Produkten basiert. Aber natürlich, wir sind weit weg von einer veganen Ernährung. Jetzt sagst du aber, naja, also wenn wir die planetaren Grenzen irgendwie so ein bisschen einhalten wollen, dann müssen wir eigentlich schon sehr in so eine pflanzliche Richtung gehen. Wie realistisch ist es, dass wir da so hinkommen, dass wir da so einen Mittelweg finden können?
Ich glaube, es ist noch ein langer Weg, ganz dahin zu kommen. Es muss ja auch nicht eine vegetarische Ernährung für alle sein, um Gottes Willen. Ich finde, eine gesunde Mischkost ist gut und das empfiehlt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass man sich tatsächlich vielfältig und bunt ernährt. Natürlich ist 1 Kilo Fleisch die Woche viel, auch meistens zu viel für den Körper, weil das Fleisch dann tatsächlich auch nicht unbedingt fettarm zubereitet wird, sondern in den klassischen Gerichten landet, die halt häufig mit einem hohen Fettanteil einhergehen. Es gibt so Empfehlungen von den Vereinten Nationen, die sagen, naja, wenn jeder den Fleischkonsum halbieren würde und den pflanzlichen Konsum verdoppeln würde, dann wären wir auf einem super Weg für die Gesundheit und auch fürs Klima. Aber da sind wir tatsächlich noch ein ganzes Stück weit weg.
Das heißt, der Mittelweg ist es dann.
Genau.
Ist es dann,
also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt in ihrem neuesten Ernährungskreis 300 Gramm Fleisch pro Woche, pro Person. Das ist relativ überschaubar, wenn man sich mal so guckt, wie viel auf einem Teller liegt, wenn man Schnitzel isst oder eine Bratwurst unterwegs kauft oder andere Fastfood-Gerichte geschwind mal zu sich nimmt, dann ist das relativ schnell erreicht. Das heißt, wir brauchen Alternativen. Wir müssen gucken, wie wir auch mit pflanzlichen Produkten einfach die Menschen abholen können, sie attraktiv in den Speiseplan einbauen können und sie so quasi zu einer gesunden Mischkost hinkriegen.
Gehen wir mal dieser Empfehlung nach, dass wir sagen, also eine hauptsächliche vegane Ernährung und mit ein paar tierischen Produkten dabei, wie die auch aufgestellt sein können. Auf welche Lebensmittel und vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel, weil das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, sollte man da nicht verzichten? Also was ist da unglaublich wichtig, dass der Körper auch gesund und gut versorgt ist?
Also bei einer vegetarischen Kost, wo ich tatsächlich nur in Anführungszeichen vielleicht auf Fleisch und Fisch verzichte, bin ich relativ gut aufgestellt, was meine Mineralstoff- und Vitaminzufuhr angeht. Da kann ich ja mit Milchprodukten, mit Käse, auch mit Eiern viel kompensieren und einfach mich gesund ausgewogen ernähren. Wenn ich dann eine rein vegane Ernährung mir anschaue, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Da sagt man auch tatsächlich nur für Erwachsene. Alles, was so Kinder, Säuglinge, ja, vulnerable Zielgruppe, ältere, kranke Menschen, für die ist eine vegane Ernährung tatsächlich nicht empfohlen, einfach weil die im Wachstum sich befinden und da auch schnell Mangelerscheinungen auftreten können. Grundsätzlich, wenn ich mich vegan ernähre, muss man einfach auf sich damit beschäftigen, sich damit auseinandersetzen und nicht einfach weglassen. Dieses Weglassen einfach, ich messe jetzt nur noch, weiß ich nicht, Nudeln mit Soße und einer vegetarischen oder veganen Soße dazu, das ist tatsächlich nicht der unbedingt richtigste Weg, sondern ich muss mich wirklich auseinandersetzen, muss gucken, wie kriege ich meinen Eiweißhaushalt gedeckt, wie kriege ich meine Mineralstoffe gedeckt, das Jod ist ein großes Thema, das Vitamin A, das Beta-Carotin, was in hauptsächlich orangenen Gemüsesorten drin ist, die klassische Karotte, der Kürbis, was ich einfach als Provitamin habe fürs Vitamin A, das muss ich schauen, dass ich es einfach ausreichend und genügend zuführe.
Jetzt ist vegane Ernährung ist ja schon länger ein Trend. Also man kann vielleicht schon gar nicht mehr sagen, dass es ein Trend ist, sondern es ist wirklich in der Gesellschaft angekommen. Eine nachhaltige Ernährung, das ist mir, glaube ich, noch sehr selten begegnet bis jetzt. Ist das gerade so ein Ernährungstrend, der da aufschwappt gerade?
Ja, tatsächlich. Also dadurch, dass Ernährung einfach einen größeren Anteil auch an CO2-Ausstoß hat, an den Emissionen, die es da gibt, was gerade die Massentierhaltung angeht, ist das ein Riesentrend und ein Riesenthema. Und da sind die Leute auch bewusst. Und immer mehr Menschen möchten sich gerne auch nachhaltig ernähren. Wir haben eine aktuelle Studie in Auftrag gegeben über Forsa, die tatsächlich sagt, dass 2/3 der Menschen sich gerne nachhaltig ernähren möchten. Aber ihnen fehlen noch so ein bisschen die Hilfsmittel, wie das denn tatsächlich geht. Auf was muss ich denn achten? Und eigentlich ist es ganz einfach, wenn man guckt, was es gerade gibt und was gerade wächst, ist es schon ein großer, großer Schritt zu sagen, ja, das kommt auf meinen Speisezettel. Und da hilft natürlich auch ein Saisonkalender, den ich hier mal aufschlagen kann. Den gibt's im Internet, den gibt's auch in jeder Verbraucherzentrale. Bei den Ernährungszentren in Baden-Württemberg kann ich mir den holen und da sehe ich ganz einfach, was gibt's gerade, was wächst gerade und wo kann ich wirklich aus den Vollen schöpfen.
Lass uns mal noch über andere Trends in der Ernährung sprechen. Mhm. Es gibt ja auch was ich jetzt persönlich, glaube ich, so ein bisschen entgegengesetzt zu der nachhaltigen Ernährung, so eine ketogene Ernährung oder diese Eiweißdiät oder Eiweißernährung, wo es ja wirklich sehr, sehr auf tierische Produkte auch geht. Ist das so eine Gegenbewegung, die auch gerade im Trend ist?
Tatsächlich ist das gar nicht mehr so der Riesentrend. Wo es gerade eher hingeht, ist so diese personalisierte Ernährung, zu sagen, man hat diese Tracks am Handgelenk, die dann einfach dich aufnehmen, deinen Biorhythmus, deine Biowerte mitnehmen und tatsächlich gucken, okay, du hast jetzt gerade viel Fett gegessen, vielleicht isst du jetzt lieber nur noch einen Salat oder sowas. Da geht gerade die Forschung hin, da wird's bestimmt in nächster Zukunft viel kommen, die tatsächlich dann auch diese personalisierte Ernährung immer mehr gucken. Was auch ein Trend ist, das hast du gerade gesagt, ist die nachhaltige Ernährung. Es kommt tatsächlich immer mehr, dass wir da einfach gucken, was ist gerade wirklich Saison und back to the roots. Das, was Oma früher gekocht hat, war nicht schlecht. Die hat geguckt, was gibt's gerade. Und finanziell war der Sonntagsbraten dann halt am Sonntag das Highlight der Woche und dann gab es den halt einmal und dann war der Fleischkonsum auch überschaubarer.
Wir haben gerade auch schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal, diese Ernährungsmythen auch so ein bisschen angerissen. Ne? Also du hast zum Beispiel gesagt, naja, also mit veganer Ernährung ist es zum Beispiel auch schwierig, jetzt den Eiweißhaushalt zu decken. Wenn wir mal über Ernährungsmythen sprechen, was können wir denn da jetzt mal endlich sagen, okay, das ist wirklich ein Mythos? Hat nichts mit der Wahrheit zu tun.
Da gibt es ganz auch viele. Der Popeye-Mythos ist, glaube ich, klar, dass Spinat ein Kommafehler war in der Recherche. Der hat sich ja tatsächlich, da hat sich jemand verrechnet in früheren Zeiten und Popeye musste viel Spinat essen. Der Spinat hat Eisen, aber nicht in diesen Mengen, der ihm zugeschrieben wurde. Es gibt ganz viele Mythen. Kohlenhydrate machen dick, ist auch so ein klassischer Mythos, der einfach so in der Form nicht stimmt. Kohlenhydrate sind wichtig für die Ernährung. Am besten in vollwertigen Produkten und vollwertigen Formen, einfach um die Aufnahme im Körper zu verzögern. Einfach mit Weißmehlprodukten, mit zuckerhaltigen Getränken etc. habe ich einfach einen sehr schnellen Blutzuckeranstieg und auch einen sehr schnellen Blutzuckerabfall am Ende wieder und habe auch schnell wieder Hunger. Wenn ich jetzt eher Vollkornprodukte nehme, die einfach langsam verstoffwechselt werden, dann habe ich einen viel, viel länger sättigenden Effekt davon. Und das ist natürlich der Vorteil. Per se machen Kohlenhydrate nicht dick, nur wenn ich zu viel davon nehme und abends noch snacke oder Süßigkeiten esse oder zwischendurch Süßigkeiten esse, habe ich halt schnell ein viel mehr an Kohlenhydrate, als das mein Körper braucht. Was mir gerade noch so als anderer Mythos einfällt, ist ja auch immer das Koffein, dass Kaffee total entwässernd ist und ganz schlecht ist und ich mit viel Kaffee austrockne. Solche Ideen kommen mir auch ab und zu auf. Ist nicht so. Natürlich hat Koffein eine entwässernde Wirkung, aber lange nicht in dem Maße, dass es schädlich für meinen Körper wäre. Da müsste ich literweise trinken, um da einen Schaden davon zu tragen.
Was ganz gut zur nachhaltigen Ernährung passt. Ich habe gelesen, dass im Herbst 2024 wieder Kochshows stattfinden. Von der AOK sind die. Wie laufen diese Kochshows ab und was ist da das Besondere daran?
Die Kochshows gibt es inzwischen seit über 10 Jahren tatsächlich. Und wir haben so die Idee gehabt, den Menschen auf der einen Seite Ernährungsinformationen zu vermitteln, Wissenswerte über die Produkte, die verarbeitet werden, die gekocht werden, aber auch ihnen Handwerkstipps an die Hand zu geben. Deswegen ist das eine Kombination aus einer AOK-Ernährungsfachkraft und eines Meisterkochs, der Meistervereinigung Gastronom, die gemeinsam auf der Bühne ein 3-Gänge-Menü zubereiten. Und das ist so die Spannung eigentlich auf der Kochshow, da zu sagen, ja, ich kriege auf der einen Seite Ernährungsinformationen, auf der anderen Seite sehe ich, wie der Fisch filetiert wird, ich sehe, wie das Essen zubereitet wird und kann mich vielleicht auch mal an neue Produkte herantrauen. Da ist zum Beispiel die Alblinse eine Zutat, die gerne genommen wird.
Die Alblinse?
Die Alblinse ist tatsächlich eine alte Linsensorte, die auf der Schwäbischen Alb ihr Comeback gefunden hat vor einigen Jahren und jetzt immer wieder in die Ernährung Einzug hält. Ist ein ganz, ganz tolles Lebensmittel, eiweißhaltig, kann ich super vielseitig einsetzen. Und es ist so ein Lebensmittel, was neu entdeckt wurde tatsächlich.
Hast du noch weitere Tipps? Also so in so eine Richtung, wo man sagen, okay, jetzt regional hier Baden-Württemberg, ich will mich nachhaltig ernähren. Also Alblinse haben wir jetzt alle notiert. Was gibt's da noch?
Also ich muss nur auf den Markt gucken. Da habe ich dann den Mangold, der jetzt langsam anfängt zu kommen und im Herbst dann auf jeden Fall da ist. Ich habe die ganzen alten auch Wurzelknollen, die ich vielseitig verwenden kann. Wenn ich jetzt gucke, wie viele Karottensorten es gibt, früher gab es eine orangene Karotte. Heute sind sie von gelb über fast schon lila bis hin zu dunkelblau, dass ich alle möglichen Farben habe. Und die machen einen Teller bunt, machen ihn vielseitig und ich kann sie ganz vielseitig auch einsetzen. Und so gibt es ganz, ganz viele Gemüsesorten, Getreidesorten, die ich einfach mal wieder neu entdecken kann. Das ist einfach spannend und das wollen wir natürlich auch auf unserer Kochshow vermitteln. Und da passt natürlich das Motto mit nachhaltig, gesund genießen super gut dazu und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und wenn wir dann auf der Kochshow vielleicht nicht hingehen können, können wir auch auf unserer neuen Seite von der Meistervereinigung Gastronom meisterlich genießen draufschauen. Da ist nämlich genau diese Kombination auch drin, dass ich sagen kann, ich kann mir angucken, wie bereite ich etwas zu. Wir haben Profi-Film-Tipps drin. Wir haben Ernährungstipps von der Seite der AOK mit drin, so dass ich einfach auch da mir alle Informationen holen kann und viel, viel ausprobieren kann.
Und was du gerade sagst mit den Karotten, ich glaube, gerade für Kinder ist sowas natürlich auch nochmal spannend, wenn die nicht einfach nur orange ist, sondern vielleicht auch mal rot, lila, mal gelb oder irgendwie sein kann. Jetzt sagst du gerade nochmal auf dem Markt einkaufen zum Beispiel. Und wenn man im Discounter einkauft, muss man natürlich auch wieder Lieferketten und Transportwege und alles Mögliche mit betrachten. Das klingt aber auch so ein bisschen, dass nachhaltige Ernährung auch so ein bisschen so eine Frage des Geldbeutels ist. Ist das so oder?
Muss nicht. Also tatsächlich ist es ja so, alles, was in Hülle und Fülle da ist, ist günstig. Also die Bauern möchten ihre Produkte loswerden, die sind jetzt reif, die werden sie nicht überteuert verkaufen, sondern zu einem normalen Preis. Und da muss ich einfach gucken, ja klar, wenn ich in der Anfangssaison irgendwelche Produkte schon haben möchte, dann sind sie meistens natürlich ein bisschen teurer als gegen Ende der Saison. Und ich muss dann kaufen, wenn es einfach wichtig ist und ja, wenn sie reif sind. Und dann habe ich auch einen relativ sparsamen eingekauft. Auch im Discounter gibt's ja ganz, ganz viele Sachen. Wenn ich jetzt hier die berühmten Discounter anschaue, die haben auch schon überall ihr Label drauf, regional aus Baden-Württemberg, regional aus Deutschland und sogar eine kleine Landkarte, wo es denn herkommt. Also was gibt es ja inzwischen und die sind nicht überteuert.
Sabine, vielen, vielen Dank. Ich habe total viel gelernt. Die Alblinse wird auf jeden Fall bald auf meinem Teller landen und ich werde es auch meiner Familie kredenzen.
Lass es dir schmecken.
Bin ich sehr gespannt. Vielen, vielen Dank dir.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Ein Kilogramm Fleisch pro Woche pro Kopf, das ist schon krass und ich muss sagen, das muss ich erstmal sacken lassen. Man muss ja bedenken, das sind ja auch Babys, Kleinkinder und alle mit eingerichtet, die jetzt schon auf Fleisch verzichten. Wie nachhaltige und gesunde Ernährung funktioniert, das weiß ich jetzt und vor allem die Alblinse bleibt mir da in Erinnerung. Klingt alles auch gar nicht so kompliziert, muss ich sagen. Und das Ganze ist nicht nur gut für den Planeten und für unseren Körper, es kann auch noch extrem lecker sein. Und hierfür treffe ich jetzt einen echten Meisterkoch. Uwe Steiger ist Gastronom durch und durch und führt das Familienrestaurant Steigers Waldhorn in Plochingen. Außerdem ist er Präsident der Meistervereinigung und zeigt in landesweiten Kochshows, dass lecker und nachhaltig kein Gegensatz sein müssen. So, wir haben es gleich 10.30 Uhr. Ich bin gerade mal ins Restaurant schon mal reingegangen und ich bin jetzt mit Uwe Steiger verabredet. Da ist er schon, der Uwe. Hallo Uwe.
Hallo, sei gegrüßt.
Wir sind jetzt direkt bei dir in der Küche hier, ne?
Ja, kommt rein.
Wann geht's bei dir heute hier richtig los?
Ja, meine Küche fangen um 10 an und die ersten Gäste kommen um 11:30.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir jetzt nochmal sprechen können über nachhaltige Ernährung.
Mache ich gerne.
Uwe, sag mal, wann ist dir das Thema nachhaltige Ernährung zum ersten Mal begegnet? Wann war das zum ersten Mal für dich so, dass du gesagt hast, hey, das ist ein wichtiges Thema, da kommt was auf uns zu?
Nachhaltige Ernährung hat man ja eigentlich berufsbegleitend schon immer, ja. Also man hat eine bestimmte Achtung vorm Lebensmittel. Ich meine, das ist mal die Grundvoraussetzung von einem jungen Koch, dass er einfach sagt, ja, er hat eine Wertigkeit von einem Lebensmittel, egal ob das jetzt tierisch oder pflanzlich ist. Und das hat ja die ganze Verarbeitungsprozesse, dass man dann einfach auch sagt, man muss schon schauen, dass man Lebensmittel dann auch dementsprechend nachhaltig bearbeitet. Und ich bin heute noch nach über 35 Jahren in der Küche sehr erpicht drauf, dass man wirklich auch mit alle Lebensmittel, was man zur Verarbeitung bekommt, auch dementsprechend nachhaltig umgeht und die dann auch dementsprechend behandelt.
Jetzt, ich sage es mal, in der gehobenen Küche, ja, dann haben wir doch immer so, ich sage es mal, so ein paar Sachen dabei, die so ein bisschen exotischer sind. Ja, also reden wir zum Beispiel über Trüffel oder irgendwelche Sachen. Ist sowas nachhaltig, wenn man das dann nutzt oder wie kann ich das einordnen für mich?
Zur Verarbeitung von Trüffel oder so Luxuslebensmittel, da ist ja nur ein kleiner Markt, wo dann eigentlich auch die Gäste damit dazu zugänglich sind, sage ich mal. In der normalen, klassischen Gastronomie wird das solche Lebensmittel meistens nicht verarbeitet, ja. Und dann ist dann schon die Frage, inwiefern man das als nachhaltig mit ansieht. Man muss das natürlich so sehen, die in gehobene Gastronomie gehen, machen das nicht jeden Tag, sondern das macht man immer nur mal punktuell. Und das hat ja eigentlich auch mit nachhaltigem Genuss zu tun, dass man sich das nicht jeden Tag sowas gönnt, sondern nur einmal, dann bewusst. Und das begegnet uns auch mit anderen Lebensmitteln, dass man die dann einfach auch wertschätzt und dementsprechend auch einsetzt. Also von Küchenseite dann natürlich auch gezielt einsetzt, ja.
Das heißt auch, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mal auf solche Luxuslebensmittel oder mal solche Ausnahmen sich gönnt, ist das voll in Ordnung und passt trotzdem in dieses nachhaltige Konzept mit rein.
Ja, es kommt immer auf den Anlass drauf an. Wenn man jetzt eine schöne Hochzeit hat oder Jubiläum hat, wo man was feiern möchte und einfach am Anlass entsprechen, und dann sagt man natürlich auch im Gespräch mit dem Gastronom oder mit dem Koch, was man denn haben möchte. Der berät einen dann auch dementsprechend, und dann ist schon wichtig, dass man dann auch so eine Synergie dann auch mit hat, ja, dass man einfach sagt, man muss es ja nicht überkandidelt mit einsetzen, aber einfach, man kann Akzente setzen, wobei trotz allem der geschmackliche Aspekt immer im Vordergrund stehen muss.
Als ich mit Sabine gesprochen habe, Sabine hat gemeint, nachhaltige Ernährung ist vor allem eine pflanzliche Ernährung. Wie wird das nachgefragt? Also ist immer noch Fleisch eine sehr, sehr wichtige Komponente auf dem Teller?
Ja, da muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem, der Verbraucher ist ja teilweise nur in der Gastronomie unterwegs, er kocht ja auch für sich zu Hause, hoffentlich auch immer wieder dann selber. Wenn sie zu uns gehen, also wir merken inzwischen schon, wir haben eine sehr große vegetarische und vegane Angebotspalette. Bei uns merken die Gäste, dass halt alles selbstgemacht ist und keine Convenience-Produkte verarbeitet werden. Und wir haben inzwischen fast 25%, wo die Leute vegetarisch und vegan essen. Das heißt aber nicht, dass es reine Veganer oder Vegetarier sind, sondern sind halt Flexitarier, die dann einfach auch sagen, wenn sie dann mal in der Gastronomie gehen und die ein bisschen was Innovatives, Vegetarisches kochen, probieren sie das auch. Und das ist schon klar erkennbar.
Das heißt, so den klassischen Sonntagsbraten machen die nicht zu Hause, sondern den essen sie dann lieber, wenn sie in der Gastro sind.
Ja, natürlich. Es gibt so Gerichte, die werden wir nie runtermachen können in der ganz normalen klassischen Gastronomie. Wenn du in Schwabenland gehst, willst du halt auch eine Maultasche haben oder auch mal einen Rostbraten haben. Aber das ist ja eigentlich das Schöne, dass man Speisekarte hat und die Leute dann aussuchen können, in was für Richtung sie gehen möchten. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Botschaft, dass man niemand vorschreiben soll, in was für Richtung er sich ernähren soll, sondern wenn es von alleine kommt und man dann, ich versuche immer vegetarische und vegane Sachen mit einzubauen. Wenn wir Buffet mit haben, dann sind Leute, die bekennende Fleischesser sind, die probieren das mal und sagen, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht, und kann ich mir vorstellen, das auch so in der Ernährung einzubauen, ist so ein schleichender Prozess.
Wie machst du das denn eigentlich mit der Auswahl von Produzenten, von Lieferanten bei den ganzen Produkten, die du für deinen täglichen Bedarf hier brauchst?
Ja, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Also wir haben natürlich viele Produzenten, mit denen wir schon als Familienbetrieb seit vielen Jahrzehnten schon zusammenarbeitet, wo wir auch alle für und wider miteinander auch mit hat. Oft ist ein regionaler Produzent deutlich teurer, wie wenn man es über einen Großhandel nur übers Geld bezieht, aber man hat natürlich auch Verlässlichkeit. Gerade auch während Corona haben wir halt unsere Mehl trotzdem bekommen, obwohl es rationalisiert worden ist, oder unsere Kartoffel trotzdem bekommen. Das sind natürlich so Sachen, wo natürlich auch Plus ist und wo dann auch ein höherer Preis rechtfertigt. Zudem muss man natürlich auch sagen, man fördert da damit regionale Arbeitsplätze, schaut, dass dann auch in der Region produziert wird, und eigentlich ist es ja auch ein Umweltaspekt, dass man sagt, wenn man nachhaltig einkauft aus der Umgebung, dass man dann nicht Lebensmittel um die ganze Welt schiffen muss, und das wird dann natürlich auch alles berücksichtigt und auch im Preis natürlich auch gerechtfertigt.
Kann man sowas sagen wie regional steht noch über Bio, oder ist das sowas, was auf Augenhöhe ist?
Ja, also wir haben da auch keine besonderen Kriterien, dass wir da ein Label mitnehmen. Mir geht es darum, wenn das Lebensmittel in Ordnung ist und gut ist, dann werde ich das auch auswählen, ob da jetzt Bio draufsteht oder nicht. Und da ist der Austausch mit dem Erzeuger und mit dem Produzent für mich natürlich schon sehr wichtig. Wir haben natürlich auch immer wieder mal, da habe ich wieder Kartoffeln gehabt, die schon ein bisschen Austriebe haben. Da fragt man beim Bauer nach, der erklärt das dann, warum das so ist. Und also da ist der tatsächliche Austausch dann schon wichtig. Und da kann man natürlich auch seine Lebensmittel mit beeinflussen.
Jetzt sagst du gerade Labels, Zertifizierung und diese ganzen Sachen. Was würdest du denn mir empfehlen, wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich möchte nachhaltig einkaufen? Wonach kann ich mich orientieren? Weil ich kann ja nicht immer zum Erzeuger gehen und mit dem sprechen. Wie mache ich das?
Ja, eigentlich ist schon immer, dass man den gesunden Menschenverstand ein bisschen einsetzt. Ein bisschen Grundwissen ist schon immer wichtig, dass man einfach auch weiß, welche Produkte sind wann eigentlich jahreszeitlich verfügbar. Und dann schaut man ja natürlich, wenn man im Supermarkt mit alle Sinne einkaufen geht, man sieht es ja dann im Endeffekt, ist eine Frucht überreif oder ist noch nicht reif, und wie ist der Zustand von dem Salatkopf oder auch ein Fisch, sieht man, ob der jetzt sauber ist, also ob der frisch ist oder nicht. Da gibt es ja verschiedene Kriterien und so Merkmale. Und wir haben da so was ganz Interessantes gemacht. Wir haben über ein Projekt mit der AOK zusammen, Meisterlich genießen, haben wir so eine Genussplattform mit erstellt, wo sich Verbraucher dran orientieren können und wo man dann einfach auch so Produktwissen mit vermittelt. Und das ist eigentlich immer ja, wir geben das den Gästen gerne mit an die Hand und sagen, da könnt ihr mal nachschauen, wo man dann einfach auch sehr viel Wissenswertes um die Produkte mit erfährt.
Bleiben wir mal bei der Kartoffel zum Beispiel. Da kann ich jetzt auf die Seite gehen, kann mich dann über die Kartoffel informieren und dann weiß ich auch, wie, auf was ich achten muss und wo ich da gute herkriege und auf welche Labels und Zertifizierung ich da gucken muss.
Genau, also das ist so ein Thema Nachhaltigkeit bei uns in der Ernährung, wo man mit der AOK zusammen macht. Also wir haben eigentlich da früh angefangen mit frühkindlicher Erziehung. Wir haben die AOK oder die MVG Schlemmerbande mit der AOK zusammen und mit dem Ministerium ländlicher Raum gegründet, wo man im Endeffekt Kinder schon an gesunde Lebensmittel heranbringen möchte und auch zeige, wie funktioniert denn Ernährung überhaupt. Und da ist natürlich auch über gläserne Produktion auch Produktwissen mit dabei. Und wir haben das dann einfach weitergesponnen und haben gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich nicht nur für Kinder interessant, sondern auch für normale Verbraucher. Und haben das so organisch wachsende Plattform aufgebaut, wo dann auch auf verschiedene Themenbereiche immer erweitert wird. Jetzt haben wir das Thema Gemüse, wo hauptsächlich gerade abgebildet wird, wo man dann einfach mal so einen Überblick hat. Was gibt's denn da? Was ist denn da wichtig? Und das wird immer weiter erweitert und da wird dann auch langfristig dann auch regionale Bezugsquellen mit eingearbeitet. Das ist ein ganz neues Projekt und wir haben eben auch mit verschiedenen Partnern dann auch den Anspruch zu sagen, das soll so langfristig angelegt werden, dass es dann für alle Verbraucher dann auch einen deutlichen Mehrwert hat.
Ab wann geht denn diese Schlemmerbande los? Also ab welchem Alter? Wenn du gerade sagst, Kinder können da schon...
Ja, wir sagen immer, das ist kurz vor der Pubertät.
Okay.
Da sind die Kinder dann auch noch am ehesten zu handhaben. Und das Interessante ist eigentlich, es ist immer ein Programm für ein Jahr. Mhm. Und dann ist immer eine AOK-Ernährungsberaterin dabei, die eben Vorgänge im Körper mit erklärt im theoretischen Bereich. Und dann sind Kollegen von der Meistervereinigung, die dann die Kinder dann einfach auch mitnehmen, einfache Sachen im Kocher mitmachen. Eigentlich geht es da dabei, die Neugier zu wecken, einfach zu sehen, gesunde Lebensmittel zu erkennen, auch so ein Unterschied zwischen, sag mal, einem frischen Pfirsich und einer Dose Pfirsich, die ja oft dann überzuckert angeboten werden. Und das soll Kinder einfach auch mit erkennen im spielerischen Bereich. Das soll also auf keinen Fall mit erhobenen Zeigefinger sein, sondern man möchte einfach Lust mitwecken.
Also wir sind ja gerade bei dir hier und ich habe vorhin schon was gesehen, wo ich könnte ich definitiv direkt essen. Ja. Wenn ich sowas bei mir zu Hause nachkochen möchte, welche praktischen Tipps hast du denn, gerade wenn ich jetzt einen stressigen Alltag habe, um, ich sage jetzt mal, solche Gerichte, wie du sie machst, in einer abgespeckten Form, dass ich das irgendwie auch hinkriege?
Ja, da komme ich wieder auf das Meisterlich Genieße zurück. Da haben wir sehr viele Rezepte auch veröffentlicht. Also wir haben einerseits alle Rezepte von der AOK Kochshows mit veröffentlicht und vor allem, wenn du jetzt zu mir zum Essen kommst, dann kriegst du ein komplexes Gericht. Also ein Fleischbestandteil, eine Soße, eine Beilage, ein Gemüse und das ist dann noch als fertiges Gericht. Und über deine veröffentlichten Rezepte, da hast du natürlich auch partiell, dass du dann sagst, okay, mir hat nur die Soße interessiert oder ich möchte nur das Fleisch nehmen und ich baue mir das baukastenmäßig zu was anderem dazu oder die Beilage fand ich besonders lecker. Also da ist das wirklich auch so mit dargestellt, auch mit ganz einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und das ist für Besucher, die interessiert sind, solche Gerichte nachzukochen, eigentlich sehr interessant.
Jetzt hast du die Kochshows auch nochmal angesprochen. Was reizt dich denn persönlich an den Kochshows?
Ja, die Kochshows ist für uns eine tolle Möglichkeit, mit dem Thema Ernährung auch nach außen zu gehen, in einer ganz anderen Plattform. Also die Gäste, wo zu mir kommen, die wissen ja, wo sie hingehen. Wir haben teilweise Leute, die zufällig vorbeikommen, aber viele steuern uns gezielt an. Jetzt bei den Kochshows hat man natürlich einen ganz anderen Gästekreis. Da kann man das Thema Ernährung auch ganz anders spielen. Und wir machen das auch auf eine lockere Art und animieren die Leute dann auch wirklich. Oft ist ja immer so das Thema, ich brauche so einen Funke, dass ich dann sage, Mensch, lohnt sich auch mal wieder zu kochen. Oder ich habe so einen kleinen Tipp zu sagen, es sind auch ganz kleine Sachen möglich zu machen. Und das kann man natürlich über so Kochshow deutlich vermitteln. Ja, und dann, klar, wir möchten die Leute dazu animieren, auch teilweise wieder selber zu kochen. Das ist ja so ein Thema, wo immer leider zeitmäßig immer mehr untergeht. Man greift zu irgendwelche Tiefkühl- oder vorgefertigte Produkte und wir möchten das ja nicht verteufeln, aber dass man punktuell sagt, okay, ein oder zwei Tage, die nimmt man sich dann raus und sagt, da wird gezielt dann auch wieder was selber gekocht und es braucht nicht riesig aufwendig sein, sondern einfach, dass man frisch selber und die Lebensmittel der Region und der Saison auch lecker auf den Teller bringt.
Sabine hat mir das gesagt, ich kannte das auch nicht, muss ich gestehen, jetzt die Alblinse.
Ja.
Als regionales Produkt, nachhaltiges Produkt. Hättest du eine Idee, was macht man mit der Alblinse? Also wie kann ich die lecker zubereiten?
Man kann die ganz klassisch wie alle andere Linsegerichte machen. Man kann sie aber auch sprossen. Also wenn man die Linse dann einfach zum Sprosser bringt, dann hat man natürlich ernährungsphysiologisch ganz andere Möglichkeiten. Kann sie dann auch kalt für Salate mit reinnehmen. Manche sagen, die muss dann kurz vorher noch kurz blanchiert werden. Mir verwendet sie tatsächlich auch wirklich so als reiner Sprössling, wo man dann schöner, leckerer, nussiger Salat mitmacht. Wir machen aber auch so verschiedene Küchle draus, so Alblinzerküchle oder so, wo dann auch, da kommen dann gebratene Birne und ein paar, also einfach ein paar getrocknete Früchte, Hutzelfrüchte und sowas dazu, leckere Soße, frisches Gemüse. Dann ist es ein tolles regionales Gericht, was wir zum Beispiel auch auf der Karte haben, wo ich da regionale Bezug mit habe, wo ich die Nachhaltigkeit auch saisonal mitspielen kann und ist bei der Gäste sehr gefragt.
Jetzt, wo du gerade saisonal sagst, also ich sage es mal so Sommer, Früh, Herbst, hast du da so ein kleines Rezept für uns?
Für mich, so ein typisches Sommerding ist eigentlich, wenn man schöne Kartoffeln von hier mitnimmt, die einfach ein bisschen schält, ein bisschen reibt und dann ein kleines knuspriges Rösti macht, auf das Rösti dann verschiedenes Marktgemüse, was man hat, so nach und nach geschwind anbrät, nur kurz anbrät, aufs Rösti drauf, ein bisschen Käse drauf, je nachdem, ob es vegan oder vegetarisch sein muss, ein paar gebratene Nüsse drauf, das dann schön überbackt und dann überlege, ob man einen kleinen Schmanddip oder sowas macht, dann hat man was Schönes, Vegetarisches oder Veganes, wo auch die Jahreszeit mitnimmt. Klar, man kann natürlich jetzt sind gerade Pfifferlingszeit, dass man aber gebratene Pilze, Pfifferlinge, jetzt kommt ja bald der Steinpilz in so Richtung, damit einarbeiten. Da muss man sich einfach inspirieren lassen, wenn man auf den Markt geht und sagt, Mensch, da habe ich das und das mit da. Die Produkte gibt's gerade, das springt mir wirklich ins Auge. Und dann ist da der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Also neugierig sein, Inspiration suchen, ja. Mit allen Sinnen versuchen zu genießen, am besten auf dem Markt. Ne?
Genau, also am besten eigentlich natürlich, bevor man groß in Kochbücher oder irgendwas schaut, wirklich erstmal offenen Auges durch den Markt gehen und gucken, was für Produkt gibt's denn gerade und was kann ich denn damit nehmen und dann sich vom Produkt eigentlich ein Rezept leiten lassen. Zu sagen, jetzt habe ich halt gerade besonders schöne Steinpilze gesehen oder besonders tolle Pfifferlinge gesehen, wie kann ich das umsetzen? Ja? Und da kann man natürlich auch immer schöne kleine Pasta selber machen, das ist auch überhaupt kein Hexenwerk. Da braucht man nicht vorgefertigte Sachen machen, sondern man kann da wirklich kleine Pasta selber herstellen und dann ein paar gebratene oder in sonstiger Art zubereitete Gemüse dazu machen oder Pilze.
Ist es eigentlich einfacher, wenn ich mich saisonal ernähren möchte, dass ich dann tendenziell eher auf dem Markt einkaufen gehe, anstatt im Supermarkt? Weil ich meine, auf dem Markt haben sie ja eigentlich, ich sage es mal nicht nur, aber schon eher saisonale Sachen, oder?
Ja, im Supermarkt hat natürlich auch saisonale Sachen, aber zwischen Markt und Supermarkt ist halt der Unterschied. Im Supermarkt bekommen sie halt auch Produkte, die von weiter her kommen, die von überregional oder von übersee teilweise mitgeliefert werden. Das kann der Verbraucher auf erster Sicht natürlich nicht unterscheiden. Auf dem Markt ist halt meistens so, dass die Erzeuger der Region im Endeffekt anbieten und die werden normalerweise nichts dazu kaufen. Ja, also das ist, weil sie möchte ihre eigenen Produkte verkaufen. Die Angebotspalette ist auf dem Supermarkt bestimmt größer, aber wer jetzt sagt, er möchte rein saisonal aus der Region einkaufen, der kauft natürlich am Markt ein.
Uwe, dann vielen, vielen Dank. Wahrscheinlich gehe ich jetzt direkt auf den Markt und gehe einkaufen. Das für dieses Kartoffelrösti. Das war sehr, sehr gut und die Alblinse muss ich definitiv probieren. Uwe, vielen, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Bis unsere Ernährung wirklich komplett nachhaltig ist. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Ich fand die Tipps aber sehr, sehr gut. Und wenn wir uns an die halten oder in diese Richtung gehen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das heißt, saisonal und regional einkaufen. Den Fokus auf pflanzliche Ernährung legen. Aber ab und zu ist es natürlich Fleisch und Eier und tierische Produkte auch voll in Ordnung. Und den Tipp, auf dem Wochenmarkt einkaufen zu gehen, den fand ich auch besonders gut, weil man da einfach neugierig schauen kann, was gefällt einem, was sieht irgendwie spannend aus und man kann das mit allen Sinnen genießen. Und den Fokus vielleicht mal auf regionale Produkte legen, sowas wie zum Beispiel die Alblinse, kannte ich vorher auch nicht, werde ich mir mal kaufen und auf jeden Fall mal probieren zuzubereiten und da hat der Uwe ja auch ein paar leckere Tricks noch mitgegeben. Und wenn ihr gerne mehr Informationen über das Thema nachhaltige Ernährung haben möchtet, dann schaut mal bei uns in die Shownotes rein. Hier gibt es viele Links und weitergehende Informationen und natürlich auch leckere Rezepte, die ihr dann direkt nachkochen könnt. Und natürlich lohnt sich auch ein Blick auf unseren Instagram-Kanal @gesundnah. Hier könnt ihr auch Fragen, Anregungen und Themenvorschläge an uns schicken und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert und kommentiert. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah. Der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.